Ja, guten Morgen auch von meiner Seite nochmal allen. Schön, dass wir heute da sein dürfen heute Morgen und ich bringe gerne ein paar Gedanken aus dem Wort, wie es der Severino so schön sagt. Und wir sind unterwegs mit einem Wort schon während ein paar Wochen und darum ist es vielleicht ein bisschen ein eigenartiges Wort, das vom Glücklichsein handelt. In dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, mit so viel Leid, wo man eigentlich sieht in der Welt. Und gleich dunkt es mir, vielleicht zeigen eben auch gerade so Katastrophen oder schwierige Situationen uns wieder einmal, oder stellen uns wieder einmal die Frage, woran hängst du eigentlich dein Glück? Was macht dich glücklich? Und was hilft uns auch aus Gottes Sicht eben Glück im Sinn von wahres Glück, ein richtiges Glück überzukommen? Anleitung zum Glücklichsein habe ich meine Predigt überschrieben. Kommen wir dann noch auf das. Vermutlich kennen einige von euch den Herr da, den Herr Rossi. Sagt euch das noch etwas? Der Herr Rossi. Der Herr Rossi sucht das Glück. Das war ein Zeichentrickfilm, der in den 70er Jahren ziemlich verbreitet am Fernsehen gekommen ist. Und ich mag mich erinnern, dass ich mit meinem Bruder dort mal bei 10 Jahren alt war, das auch hat dürfen schauen am Fernsehen, der Herr Rossi, der das Glück sucht. Und der Herr Rossi, das ist ein Comic-Männchen, der mit seinem Hund Gaston durch die ganze Welt reist. Und zwar hat er eine Trillerpfeife bekommen von jemandem und wenn er in die Trillerpfeife pfeift, dann ist er auf das Mal katapultiert worden ins Mittelalter oder zu den Chinesen oder zu den alten Ägyptern, wo auch immer. Auf das Mal ist er dort gelandet und dann hat er dort sein Glück versucht. Hat irgendwie etwas erfunden, was noch niemand erfunden hat oder hat irgendwie etwas gebaut, etwas Spezielles, was auch immer. Und der Herr Rossi hat immer das Glück gesucht und immer ist etwas Dummes passiert in diesen Geschichten natürlich. Sein Hund Gaston hat ihn dann im letzten Moment noch retten und ihm Trillerpfeife gegeben. Und dann hat er schnell in die Pfeife reingepfiffen und dann ist er wieder zu Hause. Er hat das Glück gesucht. Und das ist etwas, was uns einfach so in uns Menschen drin ist. Gell? Wir suchen das Glück, wir hätten doch gern Glück in unserem Leben. Und der Mensch sucht das Glück. Und ich habe mir dann eben so die Frage gestellt, gibt es denn in der Bibel auch so ein Ort, wo das steht, wie man kann glücklich sein, eine Anleitung zum glücklich sein. Und ich bin auf den Psalm gekommen, auf den Psalm 1. Und ich möchte mit euch gerne mit ein paar Minuten über den Psalm nachdenken, weil ich denke, er ist wirklich eine Anleitung zum Glücklichsein. Es ist ein Psalm, der eigentlich wie ein Türöffner ist, ins ganze Buch der Psalmen. Der Spurgeon, der bekannte Prediger, hat einmal gesagt, der Psalm 1 ist wie der Urtext, aufgrund von dem man alle anderen Psalmen auslegen kann. Er ist so wie das Fundament, also der Grundstein für die ganzen Psalmen. Und ich möchte den Psalm gerne lesen. Ich mache das so, dass ich ihn jetzt von hier aus lese. Ihr könnt es vielleicht verfolgen. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist für euch zum Lesen. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde, zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Glücklich ist der Mensch, oder glücklich zu preisen, so fängt der Psalm an. Und ich denke, die von euch, die die Bibel gut kennen, die denken sofort auch an ein anderes Wort in der Bibel, das auch so anfängt mit glücklich sind oder selig sind. vielleicht eher, nämlich in der Bergpredigt. Da hat Jesus genau gleich auch den Menschen gesagt, wenn ihr wollt, glücklich sein wollt, dann so. Und das ist interessant, dass der Psalm eigentlich eben zeigt, oder die Frage beantwortet aus meiner Sicht, was zeichnet denn ein glücklicher Mensch aus? Wie ist ein glücklicher Mensch zu beschreiben? Und ich glaube, der Psalm gibt Antwort auf die Frage, was zeichnet den glücklichen Mensch aus? Und die drei Antworten sind, erstens, er sagt, was der glückliche Mensch lassen soll, also nicht tun soll. Zweitens, was der glückliche Mensch tun soll. Und drittens, was der glückliche Mensch werden soll. Und ich möchte mit euch über diese drei Punkte kurz ein bisschen nachdenken. Was der glückliche Mensch lassen soll. Ich habe es jetzt so überschrieben mit lassen oder sein lassen, sila, würde mir sagen auf Schweizerdeutsch. Und ich finde das sehr interessant, dass der Psalm anfängt nicht mit einer Aufzählung von Sachen, das und das und das musst du machen, dann wirst du glücklich. Sondern der Psalm sagt zuerst, was man nicht soll machen. Was man für sein Glück soll tun, sagt der Psalmist, zuerst einmal, von wo man sich soll distanzieren soll. Von wo man soll Abstand nehmen, was man soll sein lassen, was man nicht soll tun. Erstens, auf den Rat von gottlosen Menschen hören. Zweitens, dem Weg von den Sündern gehen, heisst es beim Luther. Oder sich zu den Spöttern setzen oder Umgang mit den Spöttern pflegen. Und das ist so eine Aufzählung, die der Psalmist hier macht, die fast ein bisschen Steigerung beinhaltet, wenn ihr euch das ein bisschen überlegt. Vom Losen auf schlechtes Gerede, übers Mitgehen bei schlechten Entscheidungen, bis her zum aktiven Verspotten von Gott oder von Menschen. Das ist so ein bisschen eine Steigerung da drin. Und der Psalmist sagt ganz klar, glücklich ist der Mensch, der das nicht macht, der sich von dem distanziert, der das sein lässt. Und ich möchte da gerade kurz ein bisschen anhalten und mit euch darüber nachdenken. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, es gehört zum Christsein, sich auch gegen gewisse Sachen zu entscheiden. Und bei gewissen Sachen zu sagen, das mache ich nicht. Da mache ich nicht mit. Das tut mir nicht gut. Da lasse ich lieber die Finger davon. Ich nehme an, ihr habt vielleicht die Erfahrung auch gemacht, wo ihr euch für Jesus Christus entschieden habt, dass ihr gesagt habt, das mache ich nicht mehr. Da nehme ich Abstand davon. Das tut mir nicht gut. Ich habe mir dann kurz ein bisschen überlegt, wie war das eigentlich bei mir, als ich mich entschieden habe, zum Offizier zu werden? Da habe ich ja auch gesagt, ich werde Offizier und ich habe mich dann auch gegen gewisse andere Sachen entschieden. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, meinen Beruf, den ich gelernt habe, nicht mehr zu nutzen, zu brauchen, sondern mich von Gott einzusetzen in einer anderen Arbeit. Ich habe mich dagegen entschieden, reich zu werden. Weil als Offizier habe ich nicht so viele Chancen, zum reich zu werden. Muss ich auch nicht. Ist auch ganz okay. Oder ich habe mich auch dagegen entschieden, immer selber zu entscheiden, wo ich wohne. Ich habe das bewusst in Kauf genommen, dass teils mir einen Ort gibt, zum Wohnen. Eine Dienstwohnung. Und wisst ihr was? Es hat mich nicht unglücklich gemacht. Wahrscheinlich würden einige Offiziere da innen können das Gleiche sagen. Es macht einen nicht unglücklich, wenn man gewisse Sachen halt nicht kann. Nicht selber kann entscheiden oder nicht selber nicht muss machen. Natürlich, der Psalmist redet jetzt da von anderen Sachen als vom Beruf wählen. Er redet vom am schlechtes Gerede oder von Menschen mitgehen, die schlechte Entscheidungen fällen. Das geht mir eigentlich nicht so sehr. Es geht mir mehr um den Gedanken, dass man sich manchmal auch gegen gewisse Sachen muss oder darf entscheiden als Christ. Dass man nicht alles muss haben. Dass man auch nicht alles muss machen, um Gott zu folgen oder um glücklich zu sein. Eben, im Psalm geht es um mehr als das. Es geht darum, nicht auf die falschen Stimmen zu hören. Es geht darum, nicht den falschen Spuren zu folgen. Und es geht darum, sich nicht an den falschen Ort herzuhöckeln. Und gerade so der letzte Gedanke, wer nicht bei den Spöttern sitzt, das ist mir so ein bisschen nachgegangen. Und ich habe auch gemerkt, da habe ich auch eine gewisse Versuchung. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht euch ähnlich geht. Je nachdem, an welchem Tisch dass ihr sitzt, mit welchen Leuten dass ihr zusammenhockt, dementsprechend werdet ihr auch beeinflusst in dem, was ihr sagt. Wenn ihr in eine Beiz hineingeht und es hat verschiedene Stammtische, oder? Dann könnt ihr euch entscheiden, sage ich jetzt, an welchem Tisch das ihr sitzt. Man kann das in verschiedener Hinsicht, oder? Über was die Leute reden, woher die Leute kommen, zu welcher Partei das gehört, was auch immer. Ihr könnt immer entscheiden, an welchem Tisch das ihr sitzt und es wird euch beeinflussen. Und manchmal ist es eben auch eine Versuchung, sich an einen Tisch anzusetzen, beziehungsweise es wäre gescheiter, man würde sagen, nein, an diesem Tisch sitze ich jetzt gescheiter nicht. Das tut mir nicht gut, das ist nicht gescheit. Zum Beispiel an einen Tisch setzen, wo man spottet, wo man schlecht über andere redet, wo man über Gott schlecht redet. Klar, der Severino wäre vielleicht der, der sagt, ich sitze jetzt extra dort her, um diesen Leuten ein bisschen Paroli bieten, oder? Aber so ist nicht jeder von uns. Und manchen von uns tut das nicht gut, an so einen Tisch herzusitzen. Und wisst ihr, ich muss mich auch selber an der Nase nehmen. Ich bin auch schon als junger Offizier, wo ich jetzt zu Brienz oder auch an anderen Orten war, habe ich auch schon über die zu Bern gewettert, was jetzt die wieder für Ideen haben und was man jetzt da wieder alles muss machen, oder? Und jetzt bin ich selber einer von denen von Bern. So schnell kann es gehen. Ja, es ist einfach so, man muss aufpassen, an welchem Tisch dass man sitzt und wo dass man mitredet. Und man muss sich vielleicht auch mal gut überlegen, möchte ich das oder tut es mir nicht gut, sollte ich das nicht machen. Also, der Psalmist sagt, ich tue das nochmal so wie in einer Kurzfassung sagen, er empfiehlt uns, hört nicht auf Ratschläge von denen, die Gott nicht ehren. Geht nicht auf Wege, wo Gott nicht ehren. Und distanziert euch von Worten, die Gott nicht ehren. Ich habe es jetzt einmal so zusammengefasst. Und da sind wir auch herausgefordert, glaube ich. Und ich möchte euch heute Morgen einfach am Schluss noch die Frage stellen, gibt es vielleicht in deinem Leben, in eurem Leben, Sachen, Orte, Leute vielleicht sogar, wo ihr müsstet sagen, da sollte ich gescheit die Finger davon lassen. Das sollte ich nicht mehr machen. Oder dort sollte ich nicht mehr hergehen. Oder da sollte ich mir mal ein bisschen Distanz davon gönnen. Ja, der glückliche Mensch sollte eben auch gewisse Sachen sein lassen. Die Frage stelle ich jetzt euch einfach mal. Was solltet ihr sein lassen? Gibt es da vielleicht etwas? Ich gehe noch weiter. Der zweite Punkt oder im zweiten Vers redet ja eben der Psalmist davon, was der glückliche Mensch tun soll. Jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Teil, wo es darum geht, was soll man denn machen? Und da sagt der Psalmist zwei Sachen. Lust haben am Gesetz des Herrn oder verlangen nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenken, Tag und Nacht, nachsinnen, nachdenken, Tag und Nacht. Freude haben an dem, was Gott sagt und nicht nur das, sondern auch sogar ein Verlangen haben nach dem, was er sagt und der Wille, das auch umzusetzen. Ich habe mir dann so ein bisschen Gedanken gemacht, dass Lust haben, sagt der Luther, oder Lust haben am Gesetz des Herrn. Was ist denn da gemeint? Ich habe ja nicht immer so furchtbar Lust zum Bibel lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist, wenn ich das nur mache, wenn ich Lust dazu habe, also richtig Freude und Motivation, dann würde ich es wahrscheinlich zweimal im Jahr machen. Lust haben hat da wahrscheinlich weniger zu tun mit dem «Es gelustet mich», um etwas zu machen. Sondern eher der Wunsch, sich können nach Gott ausrichten. Sich wie innerlich einstellen darauf, sich jetzt auf das zu konzentrieren. Und glücklich ist der Mensch, sagt der Psalmist, der versucht, Gottes Wort sich danach auszurichten. Gottes Wort zum Inhalt von seinem Leben zu machen. Und der ist dann eben jemand, der hört nicht aufs dumme Geschwätz, wenn man wieder am Vers 1 denkt. Als dumme Geschwätz, sondern er hört aufs Wort von Gott. Der geht nicht auf Wege der Sünder, die an falschen Ort führen, sondern er geht den Segensweg, wo es Gottes Wort ihm zeigt. Und er tut nicht das Wort oder Gott verspotten, sondern tut sich nach dem ausrichten und sogar geniessen. Das ist ein anderer Lebensstil. Ein anderer Lebensstil, wo Gott uns dazu ermutigt. Und auch da, ich versuche das noch ein bisschen mit einem Bild oder mit einem Gedanken zu illustrieren, das Lust haben oder oder Verlangen haben nach dem Gesetz des Herrn. Ich habe mir vorgestellt, das ist wahrscheinlich etwa ähnlich, wie wenn wir in die Ferien gehen. Stellt euch mal vor, vielleicht dürfen wir ja wieder mal weiter weg in die Ferien, jetzt so langsam kommt das wieder, dass man das darf. Stellt euch vor, ihr geht auf, weiß auch nicht, Venedig in die Ferien und dann habt ihr doch den Wunsch, euren Lieben etwas mitzubringen, oder? Dann überlegt ihr, was könnte ich jetzt meiner Freundin mitbringen, meinem Freund, was könnte ich meinen Kind mitbringen oder meinen Eltern. Und nachher, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es dann so, dann gehe ich durch die Läden durch und habe immer unseren Sohn, zum Beispiel unseren Jonas, habe ich immer im Hinterkopf und überlege mir, was könnte jetzt einem Jonas gefallen. Und dann laufe ich durch die Läden durch und habe immer den Gedanken an Jonas und auf einmal sticht mir etwas ins Auge, so ein schöner Gürtel zum Beispiel, und denke ich, der könnte jetzt einem Jonas gefallen. Ich würde wahrscheinlich nicht eine Glasvase nehmen mit Murano-Glas. Oder ich würde auch nicht unbedingt irgendein Fasnachtskostüm nehmen, eine Maske, sondern etwas, das jetzt ihm gefällt, wo ich ihm eine Freude machen könnte. Oder? Und so laufe ich durch die Läden durch und richte mich ganz aus auf den Jonas. Und ich habe mir gedacht, mit Gottes Wort ist es eigentlich ähnlich. Ich gehe durchs Leben und richte mich immer aus nach dem Wort von Gott. Ich überlege mir, was könnte ihm jetzt gefallen? Wie würde er jetzt da dran hergehen? Was würde Jesus tun? Das war ja mal eine Weile lang so eine Aktion. Was würde Jesus tun, oder? Und so mit dem Gedanken im Hinterkopf habe ich das Gefühl, das ist das, was der Psalmist meint. Ein Lebensstil vom sich ausrichten auf Gottes Wort. Und sich dann mit dem Blick in die Welt richten. Und wisst ihr, wenn ihr euch ausrichtet auf Gott, dann könnt ihr mit dem Blick ganz konkrete Sachen machen. Ihr könnt zum Beispiel eure Kinder erziehen. Mit dem Blick immer auf Gott. Was ist jetzt richtig? Was ist aus seinem Wort her richtig? Oder man kann mit Fremden umgehen, einem Fremden begegnen. Immer mit dem Blick auf Gott. Man kann sein Geschäft führen. Man kann sich politisch engagieren. All das kann man machen, indem man sich eben ausrichtet auf den Gott und wie das immer im Hinterkopf hat. Und das kann einem doch wirklich glücklich machen. Ich glaube, das stimmt. Also, glücklich der Mensch, der sein Leben kann nach Gottes Wort ausrichten. Und das Zweite, glücklich ist der, der darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Da habe ich mir gedacht, ja, ich bin jetzt nicht unbedingt der, der zur Nacht noch gross Bibelstudium macht. Oder ich schlafe auch relativ gut, ich wache nicht so viel auf. Vielleicht ist das bei euch anders. Was heisst denn das Nachsinnen Tag und Nacht? Dann habe ich mal geschaut, was da eigentlich für ein Wort steht. Und wisst ihr, was da steht über das Wort Nachsinnen? Das heisst hebräisch murmeln. Gottes Wort murmeln. Also so leislig vor sich her sagen. Murmeln, oder? Und das heisst so, ich tue mir das Wort immer wieder vor Augen führen oder vor Ohren. Ich tue es lesen, ich tue es laut vorsagen und mir den Klang einprägen. Ich lasse es immer wieder, ich höre es immer wieder und tue mir es einprägen, tue es immer wieder bewegen und auch hören. Ich tue es eben nicht nur lesen, sondern wirklich auch hören. Ich tue mir es ja zusprechen. Und ich glaube, Gottes Wort hat eben die Eigenschaft, dass man es immer wieder muss hören und am besten sogar laut hören, sodass meine Ohren das müssen. Hören. Es ist eben nicht etwas, wo man einfach einmal lesen kann und dann ist alles klar. Oder einmal liest man es und dann jahrelang nicht mehr und dann hilft es einem. Sondern es hilft einem eben, wenn man es immer wieder bewegt und sich zum Begleiter macht. Und wer das schafft, das ist ein glücklicher Mensch. Wer so mit Gottes Wort kann leben und sich das dann immer wieder kann zusprechen und führen nehmen, der darf das Glück erleben. Und vielleicht habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr Verse in der Bibel gelesen habt und wieder gelesen habt und nochmal gelesen habt und ein Jahr später wieder gelesen habt. Und nach 20 Jahren habt ihr auf einmal, Peng, den Bibelvers gelesen und denkt, das ist ja wahnsinnig, was da steht. Das ist ja genial. Obwohl ich jetzt das schon 50 Mal gelesen habe, jetzt ist mir klar geworden. Oder jetzt hat sie mein Leben geredet. Und das kommt eben davon, wenn man so das Wort immer wieder mit sich nehmen kann. Und ich habe mir dann so gedacht, Einfach so als Idee, vielleicht für die Chorleitung. Wieso macht ihr nicht einmal eine Murmelgruppe im Chor? Eine Murmelgruppe. Einfach, dass die Leute sich zusammentun und dann tun einfach mal Gottes Wort laut einander vormurmeln. Einfach hören und, oder vielleicht auch zuhause. Mal laut einen Psalm lesen, statt nur leise. Macht das mal, das ist etwas ganz Spannendes. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo einem kann Gottes Wort näher bringen. Ja, das sind zwei Gedanken zu dem. Also der glückliche Mensch ist derjenige, der sich ausrichten kann auf Gottes Wort und wo das Wort immer wieder lässt und bewegt in seinem Leben. Und jetzt komme ich noch zum dritten Punkt. Und der ist eigentlich, jetzt muss ich zuerst noch die Frage stellen, genau. Was würdet ihr jetzt, nachdem ihr das gehört habt, sagen, das möchte ich auch machen? Das möchte ich jetzt bewusst tun. Vielleicht euch mal vornehmen, die nächste Bibellesung zu Hause laut zu machen. Oder einfach euch zu überlegen, wie kann ich Gottes Wort noch mehr in meinem Leben reinnehmen, damit ich mich danach ausrichten kann. Also, was will ich tun? Die zweite Frage. Und der dritte Punkt, das ist eigentlich der, wo die ganze, der ganze Rest vom Psalm nachher davor redet. Der glückliche Mensch, wie ist denn der? Wie kann man den beschreiben? Oder was wird der? Und da sagt der Psalmist, er ist wie ein Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt ist. Natürlich zwischen Wasserläufen, die nicht so überfließen, wie wir es jetzt gerade hatten. Wir denken eher an einen normal fließenden Wasserlauf. Ein Baum, der am Wasser ist, das heisst, wo seine Wurzeln auch dann näher zum Wasser herschlagen. Ein Baum, der Frucht bringt. Zur Erntezeit bringt er Früchte oder zu seiner Zeit, heisst es im Luther. Und ein Baum, dem seine Blätter verwelken nicht. Das gibt es ja nicht so viele Bäume, wo die Blätter nicht verwelken, beziehungsweise meistens sind es Nadelbäume, die es nicht verwelken. Das ist noch speziell. Was heisst das jetzt? Ich glaube, jetzt tut der Psalmist nicht mehr so über das Tun oder das Nicht-Tun reden, sondern mehr über das Sein. Was möchte ich sein? Wie möchte ich sein? Und der glückliche Mensch ist der, der wie ein Baum steht am Wasser. Und zwei Sachen zeichnen eben den Baum aus: Früchte und grüne Blätter. Und Früchte sind ja die Folge davon, von einem gesunden Leben in der Verbundenheit mit Wasser. Oder? Also Bäume brauchen Wasser. Und wenn sie die gute Verbundenheit haben, wenn sie gute Wurzeln haben, zum Wasser aufnehmen, dann bringen sie auch Früchte zu ihrer Zeit. Und das ist die Verheißung da innen auch in dem Psalm. Und ich möchte euch das wie auch als eine Verheißung zusprechen. Wenn du in deinem Leben die Verbindung zu Gott hast und pflegst und deine Wurzeln zu ihm ausstreckst, dann wirst du Frucht bringen. Jesus hat gesagt, im Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Er hat das an keine andere Bedingung geknüpft als an die: Bleib bei mir, bleib in meiner Nähe, heb die Verbindung zu mir. Und wisst ihr, liebe Freunde, ich glaube, eben manchmal will uns der Teufel einreden, dass wir ja gar keine Frucht bringen und dass unser Leben doch gar keinen Sinn macht und dass es eh keinen Unterschied macht, ob wir jetzt da sind oder nicht und dass sowieso niemand auf uns schaut. Kennt ihr das auch ein bisschen? Und ich glaube, der Psalm und auch andere Stellen in der Bibel sagen uns klar, du bringst Frucht. Vielleicht nicht immer zur gleichen Zeit, so wie ein Baum auch zu seiner Zeit Früchte trägt. Aber ihr werdet Frucht bringen, ihr bringt Frucht. Und ich erlaube mir, euch das jetzt auch als Chor zuzusprechen. Eures Chor bringt Frucht, da bin ich überzeugt. Vielleicht braucht es Zeit, bis wir es sehen. Und vielleicht braucht es manchmal ein bisschen Geduld. Und vielleicht müssen wir auch gut aufpassen, wie können wir es machen, dass wir wirklich am Lebenswasser bleiben. Aber wer in Jesus bleibt, wer so ein Baum ist, der bringt Frucht. Und lasst euch von niemandem einreden, ihr brecht keine Frucht in eurem Leben. Das ist nicht wahr. Die grünen Blätter hingegen, die stehen wieder fürs ewige Leben. Das sind Blätter, die nicht verwelken oder nicht sterben, sondern leben. Und das Bild vom Baum, wo eben Frucht bringt und grüne Blätter hat, und im Unterschied, das ist das Bild von dem, wo Gott nachfolgt, im Unterschied zum Gottlosen, ist ja im Psalm noch so beschrieben, das verfolgt sich dann bis am Schluss vom Psalm. Er vergleicht dann immer wieder, der, wo an Gott bleibt, ist eben der Baum, und der Gottlose ist dann zum Beispiel wie Spreu. Das ist das Zeug, wo der Winter vorweht, wenn man dreschen, wenn man das Getreide dreschen, oder? Und das Bild, das geht immer bis zum Schluss vom Psalm, bis er am Schluss sagt, der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Also er sagt klar, der gute Weg ist der vom Baum, von dieser Verbindung mit Gott. Der wird bleiben. Und die zwei Wege, die Zwei-Weg-Theorie, die finden wir ja auch an anderen Orten in der Bibel. Der breite Weg und der schmale Weg, kennt ihr ja auch. Das ist altbekannt. Und dort geht es ja einfach darum, auch zu zeigen, du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, willst du deine Wurzeln nach dem Lebenswasser ausstrecken oder möchtest du das nicht. Aber du musst dann auch Konsequenzen davon tragen. Aber Gott möchte ja eben, dass wir so wie ein Baum sind, am Wasser pflanzt. Er möchte ja unser Glück, wenn ich es jetzt mal so darf sagen. Und das ist in dem Fall eben Frucht und ewiges Leben. Und das ewige Leben, da haben wir jetzt noch nicht so viel darüber geredet, aber ihr wisst, ewiges Leben gibt es für den, der an Jesus Christus glaubt. Wo sagt, Jesus Christus, dein Tod, deine Auferstehung, die sind mir wichtig und an dem halte ich mich fest. Und durch deinen Tod und deine Auferstehung habe auch ich Vergebung von meiner persönlichen Schuld. Und wer das annimmt, der darf wissen, dem ist das ewige Leben versprochen. Das sagt die Bibel ganz klar. Über das haben wir jetzt nicht so viel geredet, aber wenn jemand darüber noch mehr wissen will, dann dürft ihr euch sicher nach dem Gottesdienst an jemanden von uns oder an Severino oder jemanden vom Chor wenden. Also, der Baum am Wasser ist ein Baum, der ewiges Leben hat und der Frucht bringt. Und Frucht entsteht aus dieser aktiven Verbindung. Und ich möchte einfach noch mal kurz am Schluss sagen zu der Frucht. Die ist ja auch ganz unterschiedlich. Oder? Es gibt Bäume mit grossen Früchten und kleinen Früchten. Es gibt süße Früchte und weniger süße. Es gibt Früchte, die gerade so vor Augen sind, die man gerade sieht. Und andere, die verborgen sind, die man ein bisschen suchen muss. Und so ist es auch in unserem Leben. Frucht ist nicht für jeden gleich sichtbar und jeden gleich gross. Wir sind nicht alle kleine Billy Grahams, wo die ganze Welt ihnen zulässt und wo massenweise Leute zu Jesus führen. Aber jedes von uns kann und wird Frucht bringen. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Das gefällt mir noch. Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. An dem Ort sollst du Frucht bringen. Also, der dritte Punkt, was der glückliche Mensch werden soll. Frucht bringen, sich an Gott heben, ein Baum sein, der seine Wurzeln zum Wasser her ausstreckt. Und da ist einfach noch so die Frage, vielleicht ein bisschen philosophische Frage, was will ich werden? Oder was ist mir daran wichtig? Oder wie geht es denn meinem Lebensbaum? Sehe ich Frucht? Bin ich in dieser Verbundenheit? Habe ich gute Wurzeln? Und das ist vielleicht eine Frage, die man sich auch ab und zu wieder stellen darf. Ja, liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Der Psalm ist ein Aufruf, sich über sein Leben wirklich Gedanken zu machen. Man zählt den Psalm auch zu den Weisheitspsalmen. Und ich finde, da ist wirklich sehr viel Weisheit drin. Meine Berufung als Christ ist es, zusammenfassend, darauf zu achten, was ich nicht tue, um mir zu überlegen, wo sollte ich vielleicht gescheiter, was sollte ich gescheiter sein lassen. Meine Berufung ist es, darauf zu achten, was ich tue und wie ich Gottes Wort in meinem Leben Raum geben kann. Und meine Berufung ist es auch, wie ein Baum zu werden, der lebendig und fruchtbar ist. Und dann können wir im Sinn der Bibel sagen, das ist Glück, das ist etwas Schönes. Und in dem Sinn darf auch jeder von uns das Glück finden. Nicht nur die Herr Rossi heissen, sondern jedes. Für jedes ist der Weg möglich. Und ich wünsche euch das von Herzen und wünsche euch dazu Gottes Segen. Amen.